Jesus, und ich danke dir, dass du derjenige bist, der zu unseren Herzen spricht. Wenn ich hier nur irgendwas vorbereitet hätte und dann von mir aus sprechen würde, dann würde es gar nichts bringen. Ich danke dir, dass du derjenige bist, der reden will heute Morgen. Und ich bete, Herr, dass du uns in der Predigt durch dein Wort begegnest. Amen. Ja, ich wollte heute Morgen, habe ich was vorbereitet. Gott hat mir einen Text aufs Herz gelegt aus dem Buch Nehemia. Das wird sich über die ersten vier Kapitel erstrecken, aber keine Sorge, das ist gar nicht so lang, wie ihr denkt. Um kurz das Ganze einzusortieren, Nehemia lebte etwa 445 vor Christus. Das war in der Zeit, wo Israel mal wieder in die Gefangenschaft geführt war von den Babyloniern. Dann wurden die Babylonier mittlerweile von den Persern besiegt. Es gab einen anderen König. Dieser andere König, der war von Gott berührt worden und hatte schon dem Esra erlaubt, nach Jerusalem zu ziehen und den Tempel wieder aufzubauen. Und die sind dann da schon eine Weile zugange gewesen am Aufbau des Tempels. Es lebten wieder Leute in Jerusalem. Und Nehemia, der noch in Persien lebte, der war in hoher Stellung am Hof. Er war nämlich der Mundschenk des Königs. Das heißt, er hatte jeden Tag eigentlich Zugang zu dem König. Immer wenn er nach ihm rief, hatte direkten Zugang zu ihm. Ganz spannend. Und ich lese mal aus Jeremia 1, erstmal die ersten 11 Verse. Dies ist die Geschichte Nehemias, des Sohnes Hachaljas. Es geschah im Monat Kislev des 20. Jahres, als ich in der Festung Susa war. Da kam Hanani, einer meiner Brüder, mit einigen Männern aus Juda. Ich fragte sie, wie es den Juden ginge, den Entronnenen, die aus der Gefangenschaft zurückgekehrt waren, und wie es Jerusalem ging. Und sie sprachen zu mir, die Entronnenen, die zurückgekehrt sind aus der Gefangenschaft, sind dort im Lande in großem Unglück und in Schmach. Die Mauern Jerusalems liegen zerbrochen und seine Tore sind mit Feuer verbrannt. Als ich aber diese Worte hörte, setzte ich mich nieder und weinte und trug Leid tagelang und fastete und betete vor dem Gott des Himmels und sprach, ach Herr, Gott des Himmels, du großer und furchtbarer Gott, der da hält den Bund und die Treue denen, die ihn lieben und seine Gebote halten. Lass doch deine Ohren aufmerken und deine Augen offen sein, dass du das Gebet deines Knechtes hörst, dass ich jetzt vor dir bete, Tag und Nacht, für die Israeliten, deine Knechte, und bekenne die Sünden der Israeliten, die wir an dir getan haben. Und ich und meines Vaters Haus haben auch gesündigt. Wir haben übel an dir getan, dass wir nicht gehalten haben die Gebote, Befehle und Rechte, die du geboten hast, deinem Knecht Mose. Gedenke aber doch des Wortes, das du deinem Knecht Mose gebotest und sprachst, wenn ihr mir die Treue brecht, so will ich euch unter die Völker zerstreuen. Wenn ihr euch aber zu mir bekehrt und meine Gebote haltet und sie tut, so will ich, auch wenn ihr versprengt wäret bis an des Himmels Ende, euch doch von da sammeln und will euch bringen an den Ort, den ich erwählt habe, damit mein Name dort wohne. Sie sind ja doch deine Knechte und dein Volk, das du erlöst hast durch deine große Kraft und deine mächtige Hand. Ach Herr, lass deine Ohren aufmerken auf das Gebet deines Knechtes und auf das Gebet deiner Knechte, die von Herzen deinem Namen fürchten. Und lass es deinem Knecht heute gelingen und gib ihm Gnade vor diesem Mann, denn ich war des Königs Mundschenk. Ich finde, Nehemia ist eine ganz interessante Person. Und wenn wir uns ihn mal genauer angucken, das Erste, was er fragt, als Leute aus Juda kommen an den persischen Hof, wie geht's Jerusalem? Das ist das, was er als Erstes auf dem Herzen hat, seine erste Sorge. Der ist nie in Gedanken jemals, auch wenn er weit weg von Jerusalem lebt, nie in Gedanken weg gewesen. Und als er hört, dass das alles in Trümmern liegt, die Stadtmauer und die Tore, da greift das ihn ans Herz. Die Stadt lag offen da, jeder hätte rein können, jeder konnte rein. Jerusalem war im Grunde schutzlos seinen umliegenden Bewohnern ausgeliefert. Und die Babylonier hatten dort Leute aus ihrem Volk und anderen Völkern angesiedelt und hatten dort Statthalter eingesetzt, die natürlich keine Juden waren. So war Jerusalem auf Gedeih und Verderb auf ihre Gnade oder auf ihr Wohlwollen angewiesen. Und er weint und fastet vor Gott und betet mehrere Tage lang und tritt für Jerusalem ein. Und mich beeindruckt diese Haltung, dass er sagt so, ich bin nicht nur einfach traurig, sondern ich weiß, wohin ich mit meiner Trauer kann und was ich tun kann, und tut Buße vor Gott und bittet, dass er eingreift. Und in der Zeit, wo er gebetet hat, in diesen mehreren Tagen, da hört man das ja auch, dass Gott sein Herz vorbereitet hat. Er hat einen Plan gefasst, er will zum König gehen. Das können wir von Nehemia lernen, schon aus diesen ersten paar Versen. Ihm ist das Schicksal seiner Heimat nicht egal. Er weint um Jerusalem, betet für die Stadt. Und für uns kann man sagen, unser geistliches Zuhause, Nehemias Zuhause war Jerusalem. Unser geistliches Zuhause hier auf dieser Welt, das ist die Gemeinde. Und wenn wir uns Nehemia zum Vorbild nehmen, dann ist uns unsere Gemeinde nicht egal und wir beten für sie. Wenn es dazu Anlass gibt, bringen wir sie vor Gott und bitten, dass er eingreift. Und ich kenne von mir selber genug Gründe, wo ich merke, da muss man, kann man, sollte man für die Gemeinde einstehen und beten. Sei es, dass es Schwierigkeiten sind, sei es, dass Probleme oder Herausforderungen auftreten. Ich möchte mir da von Nehemia eine große Scheibe abschneiden, für die Gemeinde einzutreten vor Gott. Und ich weiß aus den Gesprächen, die ich hier beim Kaffee manchmal hatte nach den Predigten, dass ihr, die hier seid, ihr liebt eure Gemeinde. Deswegen seid ihr hier. Deswegen seid ihr hier, auch wenn, wie du es schon vorhin sagtest, die Zahl heute klein ist. Aber ihr steht zu dieser Gemeinde und das, da habt ihr euch schon von Nehemia eine Scheibe abgeschnitten. Das finde ich eine ganz tolle Sache. Und ich denke, manchmal geht es euch vielleicht auch wie Nehemia, wenn er die verbrannten Tore vor seinem inneren Auge hat und die zerstörten Mauern und dass er wirklich traurig ist und denkt, Gott, da muss was geschehen. Und ich glaube auch, dass es unter uns heute, dass hier Leute sind, die regelmäßig vor Gott, für die Gemeinde einstehen und sagen, Gott, du musst hier was tun. Wir haben hier viel Platz, wir möchten ihn voll haben. Und ich möchte euch dazu aufrufen und einladen, in dieser Haltung entweder zu verharren oder euch mehr von Nehemia abzuschneiden, von dieser Haltung, für die Gemeinde wirklich einzustehen in Treue und Ernsthaftigkeit. Ich habe gemerkt, so, wenn man einfach nur frustriert ist, und ich hatte genug Gründe, auch über Gemeinde in der Vergangenheit frustriert zu sein, das ändert nichts. Irgendwann hat Gott mir selber mal die Lektion erteilt und gesagt, du bist frustriert, warum kommst du damit nicht zu mir? Und in dem Moment, wo ich gebetet habe, ich kann nicht sagen, dass sich sofort die Situation in der Gemeinde verändert hat, nur weil ich dann angefangen habe zu beten. Aber was sich verändert hat, war als erstes erstmal meine Haltung, meine Einstellung zur Gemeinde. Und die Situation hat sich irgendwann auch verändert, ja. Und ich finde das interessant, Nehemia, bei diesem Gebet fällt mir das auf. Am Ende dieser Gebetszeit, wo er wirklich alles vor Gott bringt, die Schuld des Volkes, seine eigene Schuld und Gott um Vergebung anfleht und wo er sagt, guck mal, du hast gesagt, wenn wir treu sind, dann wirst du uns sammeln. Und er weiß, er hat schon angefangen, Esra ist ja schon in Jerusalem, Esra baut ja und hat den Tempel schon gebaut. Und er ist von einem Betenden, am Ende dieser Gebetszeit ist er von einem Betenden zu einem Handelnden geworden. Deswegen denke ich manchmal, wenn wir für Gemeinde beten, vielleicht sind wir unsere eigene Gebetserhörung. Denn ich glaube, Gott hat mit jedem von uns, auch wenn wir an Gemeinde denken, einen Plan und einen Platz, wo jeder sich einbringen kann. Nehemia weiß, sein Platz ist in Jerusalem. Und so geht er zum König. Der König sieht, Nehemia geht es gar nicht gut. Ich fasse das mal kurz zusammen, weil sonst wird es endlos lang. Nehemia geht zum König, der König sieht die Trauer und fragt ihn, was hast du? Was ist mit dir los? Und da kriegt er erstmal einen großen Schreck, der Nehemia, weil das ist schon so, ich glaube, das war damals total unüblich und auch gar nicht respektvoll, so vor dem König zu erscheinen. Und dann betet er zu Gott, schenk Gnade. Und dann sagt er, wie sollte ich nicht traurig sein, wenn doch Jerusalem zerstört ist, die Mauern kaputt sind. Und der König fragt sofort, was möchtest du denn? Und er sagt ganz mutig, er möchte Jerusalem wieder aufbauen. Und am Ende ist es so, der König fragt, wie lange bist du weg? Aha, okay. Nehemia nennt ihn eine Zeit. Und Nehemia kriegt Vollmachten, um die er bittet, um Holz zu schlagen, um Unterstützung zu bekommen und zieht mit einer Schutztruppe von Soldaten nach Jerusalem. Und schon geht es los. Nehemia 2, Vers 10. Er ist noch nicht mal in Jerusalem. Da gibt es schon den ersten Stress. Die Statthalter der Gegend, als das hörten, Sanballat, der Horoniter, und Tobia, der ammonitische Knecht, da verdross es sie sehr, dass einer gekommen war, der für die Israeliten Gutes suchte. Es zeichnet sich also ab, dass der Wiederaufbau der Stadtmauer Jerusalems kein Spaziergang sein wird. Ich meine, wenn mein Sohn irgendwie was mit Lego baut, dann macht es ihm Spaß und er freut sich dran, aber ist ja auch ungestört. Damit kann Nehemia nun wirklich nicht rechnen. Ungestört wird es nicht zugehen. Das ist jetzt schon sicher. Und so viel ist auch sicher, wenn wir das auf heute und auf uns übertragen, wenn wir den Auftrag Nehemias erhalten, aufzubauen, mitzuarbeiten, Jerusalem, die Gemeinde aufzubauen. Das läuft nicht einfach so. Klar, Gott möchte, dass ihr Licht für diese Stadt seid, dass die Christusgemeinde hier blüht. Und da könnt ihr davon ausgehen, sobald hier nur ein bisschen was passiert, fängt der Hohn und der Spott an. Es werden Leute verdrossen sein, werden sich ärgern. Ein gutes Zeichen, dass man auf dem richtigen Weg ist. Die Hunde bellen, die Karawane zieht weiter. Schauen wir an, was passiert, was hier Nehemia macht, als er in Jerusalem ankommt. Ab Vers 2, Vers 12. Und als ich nach Jerusalem kam und 3 Nächte da gewesen war, machte ich mich in der Nacht auf und wenige Männer mit mir, denn ich hatte keinem Menschen gesagt, was mir Gott eingegeben hatte, für Jerusalem zu tun. Und es war kein Tier bei mir, außer dem, auf dem ich ritt. Und ich ritt zum Taltor hinaus bei Nacht und am Drachenquell vorbei und an das Misttor und forschte genau, wo die Mauern Jerusalems eingerissen waren und die Tore vom Feuer verzehrt. Und ich ritt hinüber zu dem Quelltor und des Königsteichs. Und es war da kein Raum, da mein Tier mit mir weiterkommen konnte. Da stieg ich bei Nacht das Bachtal hinauf und achtete genau auf die Mauern und kehrte um und kam durch das Taltor wieder heim. Und die Ratsherren wussten nicht, wohin ich gegangen war und was ich gemacht hatte. Denn ich hatte bis dahin den Juden, nämlich den Priestern, den Vornehmen und den Ratsherren und den anderen, die am Werk arbeiten sollten, nichts gesagt. Das finde ich interessant. Häufig ist es ja so, wenn man einen Auftrag von Gott bekommen hat und man ist sich dessen gewiss, dass man Gottes Reden gehört hat, dann geht man erstmal los und sagt, Leute, und das hat mir Gott gesagt und jetzt aber, und wir müssen anpacken und tun. Und Gott hat mir selber das aufs Herz gelegt, aber das genau macht Jeremia nicht. Er handelt ganz überlegt und planvoll und geht los und guckt sich die Mauern an. Ich habe überlegt, warum macht er das? Gott hat ihm doch eigentlich gesagt, was Sache ist. Aber ich habe im Laufe des Überlegens habe ich gedacht, naja, er rüstet sich mit Argumenten aus. Er guckt sich das an. Er macht sich ein eigenes Bild. Und erst als er weiß, was zu tun ist und das Ausmaß der Arbeit auch wirklich überblicken kann, geht er hin, ruft die Leute zusammen und erzählt ihnen, was Sache ist. Ab Vers 17. Und ich sprach zu ihnen, sagt er jetzt zum ganzen Volk, das versammelt ist, ihr seht das Unglück, in dem wir sind, dass Jerusalem wüst liegt und seine Tore mit Feuer verbrannt sind. Kommt, lasst uns die Mauern Jerusalems wieder aufbauen, damit wir nicht weiter eingesperrt seien. Und ich sagte ihnen, wie gnädig die Hand meines Gottes über mir gewesen war, dazu auch die Worte des Königs, die er mir gesagt hatte. Und sie sprachen, auf, lasst uns bauen. Und sie nahmen das gute Werk in die Hand. Hier wird für mich klar, warum Jeremia sich das alles angeguckt hat. Jetzt konnte er aus eigenem Wissen ganz überzeugend sprechen. Und er muss wirklich überzeugend gewesen sein. Denn Jerusalem war schon eine Weile wieder bewohnt, nachdem die Juden vertrieben wurden und in Gefangenschaft geführt wurden von den Babyloniern. So gute 20 Jahre circa war Esra mit seinen Leuten schon da, hat den Tempel aufgebaut. Und keiner der dort Wohnenden hat bisher auch nur im Traum daran gedacht, die Mauern aufzubauen und die Tore einzusetzen. Ich bin mir sicher, sie waren nicht glücklich über diesen Zustand. Die haben diese Tore gesehen und wussten, sie sind schutzlos. Und wahrscheinlich haben sie aber auch gleichzeitig gesagt, meine Güte, auch das noch. Wir haben schon den Tempel gebaut. Das packen wir nicht. Das schaffen wir gar nicht. Und so haben sie sich gar nicht an die Arbeit gemacht. Und Nehemia muss wohl voll Heiligen Geistes gewesen sein, weil die Rede Nehemias bewirkt, nicht, dass sie sagen, naja gut, wir können es ja mal versuchen, sondern auf, lasst uns bauen. Und sie gehen mit Begeisterung zu Werke. Das finde ich richtig spannend. Sie haben jahrelang aus purer Frustration und Entmutigung nicht das getan, was sie jetzt tun, nämlich anpacken und aufbauen. Mir geht's das manchmal auch so. Vor lauter Frusterlebnissen kommt der Gedanke ans Aufbauen gar nicht. Noch nicht mal in die Nähe des Erwägbaren. Und man sieht all das nicht, was positiv ist, sondern man sieht, was ist schlimm, was ungünstig ist, unmöglich, was zerstört ist, kaputt ist und nicht wiederbringbar. Und das verstellt einem immer den Blick auf die Pläne und die guten Gedanken, die Gott hat. Und Nehemia schaffte es, oder vielmehr Gott durch Nehemia schaffte es, ihnen diesen Schleier von den Augen zu nehmen, diesen Schleier der Resignation, sodass sie hinterher, ja, ich stelle mir das vor, dass da eine begeisternde Menge mit brennenden Herzen waren, sagen, wo ist die Mauerkelle? Wo sind die Steine? Lass uns sofort loslegen. So sehr muss er sie begeistert haben. Und das ist eine Kehrtwende um 180 Grad. Vorher, Mauern kaputt, och Mann, hinterher, ja, wir packen das, wir gehen jetzt ran. Und Nehemia hat von Gott diesen klaren Plan bekommen und er hat diese Vision geteilt, aufzubauen, was zerstört wurde. Und ich glaube, Gott hat für jede Gemeinde, auch für eure, einen Aufbauplan. Natürlich. Und er möchte gerne mit den Bauarbeiten anfangen. Und ich finde das so eben, wie gesagt, so spannend, wie das Volk reagiert, dass alle begeistert mitmachen. Da ist auch nicht einer, der sagt, naja, macht mal. Und wenn ich sehe, das funktioniert, mache ich mit. Aber ich gucke mir das erstmal aus Entfernung an. Sondern alle, einmütig, sagen sie, lass uns aufbauen. Ich glaube, da ist auch ein Schlüssel für den Erfolg dessen. Denn ich verrate euch die Geschichte, wie es weitergeht. Die kriegen die Mauern aufgebaut, natürlich. Weil es war Gottes Plan, kein Zweifel, dass die Mauern wieder aufgebaut werden, die Tore eingesetzt werden. Und die Einmütigkeit, die sie haben, das ist, glaube ich, ein Schlüssel für den Erfolg, zusammen natürlich mit dem, was das Gottes von vornherein so beschlossen hat. Aber wenn da Leute wären, die sagen, oder würden sagen, ach, das ist doch Unsinn, lass es doch bleiben, dann wäre es ungleich schwerer geworden. Ich weiß manchmal, wie das ist, wenn irgendjemand sagt, ich habe da so eine Idee von Gott, lass uns das nochmal machen. Und dann teilt er seine Vision mit und dann kommen, stimmen sie, naja, ich weiß ja von dem, dass er bestimmte Dinge nicht so sieht wie ich. In Klammern, wie ich sehe, ist es richtig. Dann kann ich an diesem Werk ja eigentlich nicht mitarbeiten, weil der teilt ja nicht meine theologische Sicht. Oder warum soll ich denn an diesem Projekt mitmachen? Also das kann ich ja nun gar nicht so sehen. Das kann ja gar nicht von Gott sein. Keine Ahnung, warum jemand das manchmal denkt. Da mache ich nicht mit. Und die haben eben eine ganz andere Haltung. Und da möchte ich mir auch eine Scheibe von abschneiden, dass ich nicht gucke, passt mir die Nase, die das erzählt, oder passt mir der Plan, sondern erstmal gucke, dient es dem Reich Gottes. Und wenn es dem Reich Gottes dient, und dass ich dann auch wirklich sage, ja, ich pack mit an. Ich komme nochmal auf das Wichtigste zurück. Ich bin überzeugt davon, dass Gott auch für die Gemeinde hier, die Christusgemeinde in Lauenburg, einen Plan hat. Und ich weiß eins, hier steckt viel, viel Potenzial drin. In euch allen. Weil Gott euch begabt und beauftragt und gesegnet hat. Und wenn am Ende dieser Predigt stehen könnte, dass ihr sagt, auf, lasst uns bauen. Das wäre richtig schön. Wenn wir mal gucken, wie es im Text weitergeht, denn mit dem Auf, lasst uns bauen, war es natürlich nicht getan. Nehemia 2, Vers 19 und 20. Jetzt kommen wieder Sanballat und Tobia, diese Statthalter, denen das gar nicht passt. Als das aber Sanballat der Horoniter und Tobia der ammonitische Knecht und Geshem, ach, der kommt jetzt auch, den kannte ich noch nicht, Geshem der Araber hörten, verspotteten und verhöhnten sie uns und sprachen, was ist das, was ihr da macht? Wollt ihr von dem König abfallen? Da antwortete ich ihnen, der Gott des Himmels wird es uns gelingen lassen, denn wir, seine Knechte, haben uns aufgemacht und bauen wieder auf. Für euch gibt es kein Anteil, kein Anrecht noch Gedenken in Jerusalem. Starke Worte. Und es ist klar, wie immer, wenn ein echtes Werk Gottes beginnt, hatte ich vorher schon gesagt, es gibt Widerstände. Hohn und Spott ist hier ja noch harmlos. Und das ist eigentlich überall, wo auch heute Gott ein neues Werk beginnt. Es gibt Widerstand. Es kann sein, dass man Hohn und Spott erntet, es kann auch anders sein. Die einzig richtige Art, damit umzugehen, ist, mit Nehemia zu sagen, der Gott des Himmels wird es uns gelingen lassen, denn wir, seine Knechte, haben uns aufgemacht und bauen wieder auf. So, passende Antwort auf jeden Hohn und Spott, wenn es um einen Auftrag Gottes geht. Aber Sanballat und seine Leute sind recht hartnäckig. Ab Nehemia 3, Vers 33 können wir hören, was sie nun wieder schmieden. Als aber Sanballat hörte, dass wir die Mauer bauten, wurde er zornig und sehr entrüstet und spottete über die Juden und sprach vor seinen Brüdern und den Kriegsleuten in Samaria, was machen die ohnmächtigen Juden? Wird man sie gewähren lassen? Werden sie es mit Opfern einweihen? Werden sie es in diesen Tagen schon vollenden? Werden sie aus den Schutthaufen die Steine lebendig machen, die doch verbrannt sind? Aber Tobia, der Ammoniter, stand neben ihm und sprach, lass sie nur bauen. Wenn ein Fuchs auf ihre steinerne Mauer hinaufspringt, reißt er sie ein. Frei nach dem Motto, das taugt eh nichts, was sie da machen. Höre, unser Gott, wie verachtet wir sind. Lass ihren Hohn auf ihren Kopf kommen, dass du sie der Plünderung preisgibst in einem Land, in das man sie gefangen führt. Decke ihre Missetat nicht zu und ihre Sünde tilge nicht vor dir, denn sie haben die Bauleute gelästert. Aber wir bauten die Mauer und schlossen sie bis zur halben Höhe. Und das Volk gewann neuen Mut zu arbeiten. Als aber Sanballat, da kommt er wieder, und Tobia, die und die Araber und Ammoniter und Aschdoditer, jetzt kommen die auch noch auf den Plan, hörten, dass die Mauern Jerusalems ausgebessert wurden, weil die Lücken angefangen hatten, sich zu schließen, wurden sie sehr zornig und verschworen, sich alle miteinander hinzuziehen, um gegen Jerusalem zu streiten und bei uns Verwirrung anzurichten. Wir aber beteten zu unserem Gott und stellten gegen sie Tag und Nacht Wachen auf zum Schutz vor ihnen. Und das Volk von Juda sprach: Die Kraft der Träger ist zu schwach und der Schutt ist zu viel. Wir können an der Mauer nicht weiterbauen. Unsere Widersacher aber dachten, sie sollen es nicht erfahren noch sehen, bis wir mitten unter sie kommen und sie töten und dem Werk ein Ende machen. Als nun die Juden, die nahe bei ihnen wohnten, kamen und uns wohl 10-mal sagten, aus allen Orten, wo sie um uns wohnen, ziehen sie gegen uns heran. Da stellte man sich auf hinter der Mauer an den offenen Stellen. Und ich ließ das Volk antreten nach seinen Geschlechtern mit Schwertern, Spießen und Bogen. Und als ich ihre Furcht sah, machte ich mich auf und sprach zu den Vornehmen und Ratsherren und dem übrigen Volk: Fürchtet euch nicht vor ihnen. Gedenkt an den Herrn, der groß und furchtbar ist, und streitet für eure Brüder, Söhne, Töchter, Frauen und Häuser. Als aber unsere Feinde hörten, dass es uns kund geworden war und Gott so ihren Rat zunichte machte, kehrten wir alle wieder zur Mauer zurück, ein jeder zu seiner Arbeit. Und es geschah hinfort, dass die Hälfte meiner Leute am Bau arbeitete, die andere Hälfte aber hielt Spieße, Schilde, Bogen und Panzer bereit und stand hinter dem ganzen Haus Juda. Bisher hat also aller Hohn und Spott, alles zornig sein und wüten, das Volk nicht abgehalten, an der Mauer zu bauen. Sie haben sich nicht entmutigen lassen, sie sind weitergegangen. Jetzt greift der Gegner zu massiveren Mitteln und sagt, wir werden sie jetzt angreifen und dann geht sozusagen Richtung Morddrohung. Wir werden sie niedermachen und dieses Werk beenden. Kaum also sehen sie, Mann, das wird wirklich was mit dieser Mauer und die Lücken schließen sich, machen die richtig verbalen Wind, die Feinde. Und wütend und zornig und sie verschwören sich anzugreifen. Und ich sagte ja, das ist das, was passiert. Das passiert, wenn man an Gottes Werk baut. Und das hat sie bisher nicht abgehalten zu bauen. Aber jetzt wird es interessant. Jetzt ist der Widerstand sozusagen eine Stufe höher geschaltet worden vom Feind. Jetzt geht es nicht mehr um Hohn und Spott, jetzt geht es wirklich um handfeste Dinge, Morddrohungen. Wir greifen sie an, wir bringen sie alle um. Jetzt kommt die Resignation von innen heraus, wo sie uns jetzt auch noch angreifen wollen. Wie sollen wir da die Mauer jemals fertig machen? Das ist uns zu schwer, das schaffen wir ja doch nie. Das können wir auch lassen. Und diese Situation, wo das Volk sagt, wir können den Schutt nicht mehr tragen und wir können nicht mehr an der Mauer weiterbauen, das ist sicherlich eine der kritischsten Situationen beim Bau der Mauer von Jerusalem. Aber Nehemia wusste schon, was er dagegen tun kann. Er sammelt die Leute und stellt sie in die Lücken, wo die Mauer noch nicht feststeht und hält, stellt da die Bewaffneten hin und die stehen dort und haben Angst. Verständlich, weil da kamen ja schon aufgeregt aus den Dörfern herum Leute, schon 10-mal haben gesagt, da kommen sie, ganz viele von allen und rundherum. Und die hatten Angst. Wer kann es ihm verdenken? Und Nehemia ermutigt sie und weist darauf hin und sagt, Leute, guckt nicht auf die Feinde, guckt auf Gott, den großen und furchtbaren Gott, besonders furchtbar für seine Feinde, guckt auf ihn und überlegt euch und macht euch klar, wofür ihr kämpft, für eure Frauen und eure Kinder, eure Häuser, eure Familien und euer Volk. Und das ist die richtige Haltung, wo er sie mit ermutigt. Sie wissen plötzlich, worum es geht und wissen, ja, es geht hier um alles. Und das gibt es eben auch im Aufbau des Reiches Gottes. Situationen, wo man es aussieht, ja gut, okay, wir sind vorangekommen, aber Das ist wie beim Marathonlaufen, wo man sagt, okay, ich bin noch nie eingelaufen, das wäre auch erstaunlich, aber ich stelle es mir so vor, dass man dann irgendwann ab Kilometer 20 vielleicht sagt, oh, nicht, ich habe schon 20 Kilometer hinter mir, sondern ich habe noch 20 vor mir. Oh Gott, wie soll ich das schaffen? Das schaffe ich niemals. Und dass man dann echt an den Punkt kommt und sagt, ich würde es am liebsten schmeißen. Und nicht guckt, was man schon alles geschafft hat und wie man schon vorangekommen ist, sondern man sieht den Berg vor sich und denkt, man sieht nicht, was man schon erledigt hat. Man sieht noch, was vor einem liegt. Und denkt, man, jetzt habe ich mich schon so angestrengt, aber das, was da noch vor mir liegt, ist einfach zu viel. Und auch da können wir echt von Nehemia lernen. Wenn wir in so eine Situation kommen als Gemeinde, wo wir denken, ja, okay, wir haben was geschafft, aber das, was noch vor uns liegt, niemals. Und die Drohungen werden auch immer stärker und die Anfechtungen werden immer schwieriger. Und wir können uns dann, wie Nehemia das mit dem Volk macht, versammeln vor unserem Gott und auf ihn schauen, den Blick auf Jesus richten. Mir hat mal jemand gesagt, wenn du auf Gott guckst, dann ist es, als wenn du wie mit dem Adler hochgenommen wirst und dann guckst du von oben runter auf deine Probleme und denkst, was sind das für kleine schwarze Punkte da unten? Ameisen? Ach nee, das sind ja meine Probleme, die sind ja gar nicht so groß. Dieses auf Gott gucken wechselt die Perspektive und plötzlich ist der Berg, der für uns menschlich nicht schaffbar ist, ein winziger Hügel. Das ist so wie, wir denken, es ist der Mount Everest. Es ist aber nur der Wilsederberg. Ich weiß nicht, ob den jemand von euch kennt. Es lachen sich regelmäßig Leute aus Süddeutschland kaputt, wenn sie in die Lüneburger Heide gehen und denken, wo ist denn hier der Berg? Dabei stehen sie schon drauf. Und wir können uns auch in der Situation klar machen, wir sind genauso wie die Leute in diesen Lücken der Mauer. Wir stehen nicht mit leeren Händen da. Wir sind bewaffnet mit Schwert und Bogen und Pfeil. Wir haben das Wort Gottes, wir haben die Wahrheit Gottes. Und letztendlich streiten wir nicht allein, sondern Gott streitet für uns. Und kommt es zu einer Konfrontation? Die rücken an in großer Zahl und denken, ah, wir kommen und machen die Juden nieder, die merken gar nichts und heimlich und erst dann, wenn wir unter ihnen sind. Kaum sehen sie, dass die Mauern besetzt sind und die Lücken gefüllt und dass dort Bewaffnete stehen. Die wissen ja nicht, dass die bis vor kurzem noch vor Angst geschlottert haben. Was macht das ganze feindliche Heer? Oh, wir sind entdeckt und sie drehen ab. Gottes Plan kann sich niemand entgegenstellen, auch wenn sie es versuchen, auch wenn sie es tun. Gottes Plan kann nur gelingen. Wir werden Widerstände erleben, das ist so. Aber letztendlich, Gott hat einen Plan. Und wenn Gott einen Plan hat, dann setzt er sich durch gegen jede Art von Widerstand. Und wir können bei allem Widerstand und allem Stress sagen, okay, das ist nun mal so. Wir gehen zu unserem Gott, wir lassen uns von ihm ermutigen und dann können wir beruhigt weiterbauen. Wir alle haben diese Berufung, an der Mauer Jerusalems, an den Toren zu bauen, an unserer Gemeinde zu bauen. Das gilt für mich, meine Gemeinde in Lüneburg, das gilt für euch hier vor Ort. Und lasst uns von Nehemia dazu ermutigen und sagen, auf, lasst uns bauen. Könnt ihr das nochmal machen? Auf uns bauen. Amen. Wir wirklich wissen können, wenn wir deinen Segen empfangen, dann sind das nicht nur Worte, sondern es ist wirklich was dahinter. Du segnest uns. Der Herr segne uns und behüte uns. Und der lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns seinen Frieden.